HR Info. Netzwelt.
Wer sind die größten Datensünder des Jahres? Welche Unternehmen missbrauchen unsere Daten? Oder welche Politiker bringen unsere Grundrechte in Gefahr? Das alles decken die Big Brother Awards auf, ein Datenschutz-Negativpreis, den der Verein Digital Courage jedes Jahr an Unternehmen, Organisationen und Politiker verleiht. Auch jetzt gerade wieder. Aber in diesem Jahr ist es etwas Besonderes, denn die Big Brother Awards gibt es nun schon seit 20 Jahren. Und das ist das Thema heute in der Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Über die Anfänge und die aktuellen Preisträger habe ich mit Rena Tangens und Padelun gesprochen. Beide sind Vorstand des Vereins Digital Courage, haben den Verein mit begründet und sitzen auch in der Jury des Big Brother Awards. Ich habe zunächst Rena Tangens gebeten, nochmal mit ihren Worten zu erklären, was die Big Brother Awards eigentlich sind.
Der Big Brother Award oder die Big Brother Awards sind die Oscars für Datenkragen. Das sind also Preise, die verliehen werden. Und in diesem Fall ist es ein Negativpreis für Politiker, Firmen, Behörden, sonstige Institutionen, die besonders schädlich sich im vergangenen Jahr verhalten haben in Sachen Bürgerrechte, Datenschutz, freie Netze und überhaupt gegen eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter.
Die Big Brother Awards, die gibt es ja schon seit 20 Jahren mittlerweile. Wie hat das alles angefangen im Jahr 2000?
Nein, im Jahr 2000 war es so, dass wir feststellten, dass die Menschen, die sich jetzt so langsam erkannt haben, da gibt es was wie Netze und sich ins Internet stürmten, sich nicht mehr damit beschäftigt haben, wie man das eigentlich gestalten muss, wie wir das eben seit 10 Jahren vorher schon gemacht haben, sondern einfach mal so damit rumgespielt haben, ja, wie ein Baby mit Rasierklingen. Und wir haben jetzt halt versucht herauszufinden, wie können wir über die Probleme von diesen Sachen sprechen, weil wir liebten die Netze, wir wollten sie auch aufbauen, wir wollten aber da nicht so ein Verschwörungsmedium draus machen, wie wir es heute geliefert bekommen haben, sondern wir wollten dafür sorgen, dass die Menschen drüber nachdenken. Das waren aber Themen, die waren uninteressant für die Presse, wir konnten damit niemanden erreichen. Und dann haben wir eine Idee aus England aufgegriffen, die Big Brother Awards, und haben damit das Thema Datenschutz, Privatsphäre, Gestaltung der digital vernetzten Welt, ja, ich meine, so smart rübergebracht, dass eben die Medien auch drüber berichten konnten, ohne dass ihnen die Zuschauer, Zuhörerinnen dabei eingeschlafen sind.
In den 90er Jahren haben wir Software entwickelt, nämlich Cerberus, ein Netzsystem, und haben dort für Datenschutz gesorgt, der direkt mit eingebaut war. Und nachdem dann viele Konzerne in den Markt mit dem Internet gegangen sind, gab es alles Mögliche gratis und keine Aufmerksamkeit mehr für solche Anliegen. Und dann haben wir beschlossen, dass wir unsere Arbeit auf eine andere Ebene verlegen müssen, um etwas zu bewirken. Und wir haben uns dann gesagt, die Öffentlichkeit, wir gehen direkt an die Öffentlichkeit. Und die Verleihung der Awards war ein großartiges Mittel dafür, weil wir konkrete Fälle nennen, Ross und Reiter nennen, Dinge versuchen auch so darzustellen, dass Menschen sie verstehen können. Und damit erreichen wir eine große Öffentlichkeit und wir erreichen auch Politikerinnen und Politiker und auch die Firmen.
Das heißt, damals, als das alles anfing, da war bei Ihnen schon so ein Bewusstsein da, Moment mal, da könnte was schieflaufen, da läuft was schief, dass beispielsweise Daten abgegriffen werden, die nicht abgegriffen werden sollten. War das so eine Initialzündung?
Das Bewusstsein hatten wir schon ganz lange. Also in den 80er Jahren gab es ja die Volkszählung, wo es großen Widerstand gegen gab. Und in der Folge dann das sogenannte Volkszählungsurteil vom Bundesverfassungsgericht gefällt wurde, wo die informationelle Selbstbestimmung der Menschen dann eben klargestellt wurde als ein Grundrecht. Und insofern war das Bewusstsein bei uns schon ganz lange. Aber dann war erstmal die Faszination halt mit den Netzen auch da. Was kann man damit alles machen? Aber dieses Gefühl im Hintergrund, was könnten andere damit auch noch vielleicht alles machen, was uns nicht recht wäre, das war auch da. Und insofern sind wir von Anfang an da, glaube ich, sehr bewusst dran gegangen.
Welche Unternehmen haben das damals bekommen, so als erstes? Und für was haben Sie die angekreidet oder die Jury Sie angekreidet?
Ich nenne Ihnen gerne ein paar Beispiele. Eins der ersten Preisträger war das Payback-Rabattverein. Aha. Und das führte dazu, dass dann irgendwann diese sogenannten Rabattkarten nur noch Kundenkarten hießen, weil wir nachgewiesen haben, dass es da nicht um Rabatte geht, sondern ums Datensammeln. Wir haben das Wort Scoring in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gebracht. Das sind diese Vorurteilssysteme, nach denen wir bewertet werden, ohne dass wir uns dagegen wehren können, ob wir überhaupt beliefert werden, ob wir eine Rechnung bekommen oder per Vorkasse bezahlen müssen. Wir haben die RFID-Chips, die in Preisetiketten untergebracht werden sollten, ausgezeichnet und durch auch weitere Kampagnen ja letztendlich dafür gesorgt, dass die weltweite Verbreitung dieser Chips eben dann auch nicht stattgefunden hat. Und wir haben der Firma Bayer den Preis sogar bis in die Hauptversammlung ihrer Aktionäre gebracht. Und
das war die stressigste Verleihung, die ich je gemacht habe.
Wo Bayer den Preis bekommen hat?
Ja, das war eine für ganz spannende. Bayer hat den Preis bekommen für eine Urinprobe bei ihren Auszubildenden. Da wurde auf Drogen getestet. Und eine solche Urinprobe darf man in Deutschland nur freiwillig machen. Nun kann man sich fragen, wie weit das ist mit der Freiwilligkeit her bei abhängig Beschäftigten, zumal dann eben Auszubildenden, die dann nicht wissen, ob sie danach wohl übernommen werden. Und wir haben diesen Preis halt ganz normal in der Preisverleihung halt dann vorgetragen. Und Bayer hat sich natürlich nicht geäußert, hat das ignoriert. Und dann haben wir eine Einladung bekommen von den kritischen Aktionären. Und die haben uns dann Aktien überlassen. Damit zählten wir selber zu den Aktionären und hatten dann Rederecht auf der Hauptversammlung. Und wir sind dann mit ein paar weiteren Leuten dann dorthin in Köln vor den Messehallen und haben dann noch fleißig Flugblätter verteilt, wo wir auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Und danach sind wir reingegangen und haben dann als Aktionäre Rederecht beantragt. Und da wird man lange hingehalten, aber letztendlich können sie einen das nicht verweigern. Nach diversen Stunden waren wir dann endlich dran und ich wurde dann aufgerufen. Und davor hat die Bayer AG dann noch 10 schwarz gekleidete Security-Leute auflaufen lassen, die dann Spalier standen, wo ich durch musste auf dem Weg zum Rednerpult.
Das heißt, die kannten sie auf jeden Fall. Und sie wussten, was da auf sie zukommt.
Ja, der Eindruck, dass ich sehr gefährlich sein muss, hat sich bestimmt vermittelt. Das war sehr einschüchternd, aber da wir gut vorbereitet waren, hat das alles prima geklappt. Eine Kollegin, die ein Foto von mir am Rednerpult gemacht hat, ist von der Security rausgeschleppt worden und wurde gezwungen, das Bild zu löschen, obwohl sie Journalistin ist. Und so. Und aber den Preis habe ich dort verliehen und es war bestimmt die feindseligste Atmosphäre, in der ich je eine Rede gehalten habe. Als ich anschließend, es ist alles sehr gut gelaufen, wir haben auch Aufmerksamkeit bekommen, aber als ich aus dieser Messehalle rausgegangen bin, habe ich angefangen zu zittern und dachte mir dann, was bin ich froh, in Deutschland zu leben und nicht irgendwo in Lateinamerika, dann weiß ich nicht, ob ich die nächste Woche überlebt hätte.
Aufrüttelnde und wirklich Zeiten aus den Anfängen, aus welchem Jahr war das, wissen Sie das noch?
2003, glaube ich.
2003, also wirklich am Anfang, als die Big Brother Awards noch ganz am Anfang standen. Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt. Sie haben die Payback-Karten angesprochen, diese Kundenkarten, wo Daten gesammelt wurden beispielsweise. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Sie weisen darauf hin und verleihen diese Awards. Hat das denn eine Auswirkung? Sie haben es ja schon angedeutet, dass Sie damit auch was erreichen können. Ist das so? Also haben Sie damit wirklich Erfolg in Sachen Datenschutz?
Also tatsächlich genau bei der Payback-Karte war es dann so, dass die nach dem Big Brother Award verklagt worden sind von einem Verbraucherschutzverein und mussten daraufhin die Karten vom Markt nehmen, komplett unter Androhung einer Strafzahlung und mussten ihre Datenschutzbestimmungen komplett überarbeiten. Also das war auf jeden Fall ein Erfolg.
Die Formblätter mussten sie vom Markt nehmen, die Karten selber nicht. Das war später beim Future Store. Der musste seine Karten vom Markt nehmen, weil da in den Payback-Karten noch ein RFID-Chip heimlich eingebaut war.
Genau, da haben wir die Metro dabei erwischt, dass sie in dem extra Future Store in Rheinberg diese Spy-Chips, also Funk-Chips, Schnüffel-Chips eingebaut hatten. Und 10.000 bis 12.000 Kundinnen und Kunden von diesem Supermarkt in Rheinberg sind mit so einer Wanze in der Tasche rumgelaufen, ohne davon Ahnung zu haben. Und das war auch eine Sache, die richtig reingehauen hat. Das war dann Thema in der Financial Times und danach war es Thema in den ARD-Börsennachrichten, um den sinkenden Kurs der Metro zu begründen. Und da stand dann bei, haben gerade Probleme mit Datenschutz wegen der RFID-Chips.
Also Sie haben tatsächlich Erfolg mit dem, was Sie tun.
Sonst wäre das ja nicht auszuhalten.
Genau, ich wollte sagen, ne, wenn man vielleicht 20 Jahre unterwegs ist und dabei ist und das weitermacht, dann muss es ja im Grunde auch einen Sinn haben, beziehungsweise es muss ja dann auch weiterhin erfolgreich bleiben, dass man das auch weiter betreibt. Ja.
Wobei der große Erfolg ist eigentlich, wenn am Vorstandstisch, wenn neue Produkte designt werden, der Datenschutzbeauftragte und der Firma mittlerweile dabei sitzen darf und mahnt, den Finger heben darf: Wenn ihr das und das macht, dann werden wir einen Big Brother Award wahrscheinlich bekommen. Mhm. Und dann wird das gleich von vornherein richtig gemacht. Das ist der eigentliche Erfolg, den man nicht in großen sensationellen Aufdeckungen sieht, sondern darin, dass sich tatsächlich in den Unternehmen Gedanken entsprechend verändern.
Letztes Jahr haben Sie ja Hessens Innenminister Peter Beuth ausgezeichnet mit dem Big Brother Award, und zwar für das Programm Palantir. Was genau macht dieses Programm, kann dieses Programm? Und die Frage natürlich, hat es was geändert in diesem Fall? Also sind Sie da wirklich auch erfolgreich gewesen?
Also ich sage einfach mal so, dieses Programm wird von, ich sage es mal, Ultrarechten, Libertären nennt man das, Unternehmern hergestellt. Das ist ein Überwachungsprogramm, was extrem in die Tiefe geht und was von der Polizei in Hessen eingesetzt wird. Und wo ich einfach sagen kann, das ist sowas von neben der Spur, so etwas einzusetzen. Da ist eigentlich ein Big Brother Award viel zu wenig. Dafür müsste man eigentlich gleich 10 Big Brother Awards auf einen Haufen legen.
Also Palantir arbeitet ansonsten für Geheimdienste in den USA. Der Mitgründer Peter Thiel ist relativ bekannt. Der ist auch einer der großen Investoren bei Facebook gewesen und ist schon sehr lange als Libertärer bekannt, der so Sprüche bringt wie Freiheit und Demokratie vertragen sich nicht. Denn mit der Begründung, wenn es Demokratie gibt, dann werden so ärgerliche Sachen wie zum Beispiel Arbeitnehmerrechte beschlossen. Und dann ist ja die Freiheit eingeschränkt von Unternehmern. Und das ist so seine Ausrichtung. Der sagt auch so Sachen wie Competition is for losers. Also Wettbewerb ist nur für Verlierer. Also er ist ausgesprochen für Monopole. Und in dieser Denkweise ist halt auch Palantir gegründet. Da gibt es jetzt einen anderen Firmenchef. Aber diese Mega-Datenauswertung passiert auf jeden Fall. Und wir müssen da ein Auge drauf haben, denn auch andere Behörden interessieren sich dafür, ein solches Werkzeug in die Hand zu bekommen. Das Schlimme ist, dass sie es dann nicht alleine in der Hand haben, sondern Leute von Palantir wiederum an diese Software rankommen und damit Zugriff auf die Daten von deutschen Bürgerinnen und Bürgern haben. Und bisher ist meines Wissens das noch nicht geändert worden. Es hat aber Anfragen im Landtag gegeben. Und ich glaube, da ist noch was in Bewegung.
Also zumindest eine Reaktion hat es auf jeden Fall provoziert.
Mhm. Darf ich noch einen Kommentar dazu sagen?
Sehr gerne.
Weil wir haben es damit zu tun, dass Leute gerade in, ich sag mal, den sogenannten Sicherheitsbehörden, die eigentlich den Namen Sicherheitsbehörden oft nicht verdienen, ein Denken haben, das sehr, wenn nicht totalitär, aber doch sehr, sehr hybrismäßig wird. Sprich, sie haben das Gefühl, dass sie für Sicherheit garantieren müssen und dafür müssen sie alle Mittel, die es gibt, einsetzen. Und das ist aber in einer Demokratie ein völlig falscher Gedanke, in einer Demokratie und einem Rechtsstaat, sondern es geht darum, dass man schon Sachen gut ermitteln kann, dass eine Polizistin, Polizist ermitteln kann, wenn er das braucht. Aber es geht nicht darum, dass wir alles so sicher machen, dass es letztendlich wie in einem totalitären System herauskommt. Das müssten mehr Minister und Parlamentarier verstehen, dass es eben genau nicht darum geht, dass alles möglich ist für sogenannte Sicherheitsbehörden.
HR Info, Netzwelt.
Wir haben heute zum Thema den Big Brother Award, die Big Brother Awards, die in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen werden. Ich spreche mit Rena Tangens und dem Netzaktivisten Padelun. Wir haben ja jetzt schon über einige Beispiele aus der Vergangenheit gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf die aktuelle Situation blicken, auf die aktuellen Preisträger. Ich habe gesehen, dass Elon Musk und Tesla dabei sind. Warum kriegt Tesla den Big Brother Award?
Tesla klingt erstmal sehr nett, sind elektrische Autos, die selbstfahrend durch die Gegend fahren. Tatsächlich aber steckt dahinter ein Konzept, das heißt, dass diese Autos in letztendlich komplette Überwachungssensoren sind, die in der Öffentlichkeit herumstehen oder herumfahren. Also selbst wenn die Autos irgendwo abgestellt sind, gibt es eine Rundumüberwachung durch Kameras. Im Internet können wir uns kleine lustige Filmchen angucken, die dann Tesla-Fahrer aufgenommen und hochgeladen haben von Dingen, die um das Auto herum passieren. Es ist auch so, dass die Firma Tesla so überhaupt gar keinen Sinn dafür hat, dass Daten, die diese Autos erheben, vielleicht was mit also Privatsphäre verletzend sein können. Tesla hat Zugriff auf Daten. Ich kenne also den Fall, ob die Berliner Polizei, die bei einem Menschen, der immens über den Stadtring gerast ist, dass sie bei Tesla anfragten nach Daten und die Polizei sagt hinterher, sie waren überrascht, wie viel Informationen sie bekommen haben. Sie konnten auf die Millisekunde nachweisen, wann der Mensch aufs Gaspedal, wann auf die Bremse und Ähnliches gedrückt hat. Und diese Datenmengen, die da übertragen werden, die sich die Autokonzerne, das ist nicht nur Tesla, das sind auch andere Konzerne, die das machen und weiter ausbauen wollen, das ist schon sehr zu hinterfragen und da ist eine Entwicklung, die wir entsprechend auch der begegnen müssen.
Also bei Tesla, wenn ich das noch hinzufügen darf, bei Tesla gibt es auch Kameras im Innenraum, die dann eben Fahrerinnen und Fahrer und Mitfahrer und so weiter halt aufnehmen. Und die sind ja nicht gleich mit der Person, die Halter des Wagens ist, zwangsläufig. Also man unterschreibt dann eben einmal den Kaufvertrag und da sind dann allgemeine Geschäftsbedingungen dabei. Und darin erlaubt sich Tesla alles Mögliche. Und darin erlauben sie sich eben auch die Übertragung dieser Daten in die USA. Und im Sinne des Verbraucherrechts muss man annehmen, dass alles, was sich eine Firma in solchen AGB halt einräumt, dass sie das auch machen. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass diese Daten tatsächlich bei Tesla in den USA verarbeitet werden.
Und ich habe gesehen, H&M ist ja auch eine große bekannte Modemarke. Auch die hat den Big Brother Award bekommen. Wofür das oder warum das?
H&M hat in seinem Kundenzentrum in Nürnberg, also da ist ein Callcenter, haben die Teamleiter die Gespräche beim Kaffee oder bei der Zigarettenpause draußen mitgehört oder sonstige Gespräche am Arbeitsplatz und haben sich daraus Notizen gemacht und haben mitgeschrieben, wer hat gerade Probleme in der Beziehung, wie geht's Leuten gesundheitlich, wie war der Urlaub, haben die sich echt erholt oder sind die gestresst und haben das auch noch über Freunde und Kollegen und so weiter aufgeschrieben. Das war alles in einem Ordner auf dem Firmenrechner gesammelt. Und das ist rausgekommen, weil sie diesen Ordner dann zeitweilig mal nicht richtig geschützt hatten. Und dann konnten auch andere Leute an all diese Notizen ran, wer gerade eine Blasenentzündung hat oder vielleicht eine Krebserkrankung. Das ist unfassbar, was die sich da erlaubt haben. Das ist rausgekommen und H&M hat ein Entschädigungsgeld an die betroffenen Leute gegeben, allerdings auch an die Teamleiter, die selber an der Bespitzelung beteiligt waren.
Jetzt haben wir zwei Unternehmen genannt. Gibt es denn auch politische Preisträger in diesem Jahr?
Oh ja, ich habe da gleich mal eine ganze Latte von 17 Preisträgerinnen und Preisträgern, also eine Frau dabei, nämlich die Innenministerkonferenz. Das ist die ständige Konferenz der Landesinnenminister, die am Bundesrat angegliedert ist, zudem auch der Bundesinnenminister Zutritt hat. Die haben jetzt mal entschlossen, dass jetzt endlich vorbei ist mit diesem ganzen demokratischen und rechtsstaatlichen Zeug und dass das Grundgesetz eigentlich völlig für die Füße sei. Und sie führen jetzt eine Personenkennziffer ein. Personenkennziffer bedeutet, dass jeder Mensch in Deutschland dann eine Nummer ist und nicht mehr nur hat, wie die Steuernummer. Das soll nämlich die Steuernummer soll jetzt zur Personenkennziffer werden. Und das heißt, von der Biege bis zur Bahre bin ich dann eine Nummer. Und das ist etwas, wo ich sage, das haben die Leute, die unser Grundgesetz geschrieben haben, nicht gewollt, sondern gerade Deutschland nach 45, dass eben, wo man genau wusste, was darüber passieren kann, dass man Leute identifiziert, sie zu Nummern abstempelt, sie ja letztendlich wie Sachen behandelt, wo die Nummer ja tatsächlich sogar eintätowiert wurde in die Unterarme von Menschen. Das will man nicht nochmal haben, das will man unmöglich machen und dem Staat diese Daten nicht zugestehen, weil, und das ist auch ein Punkt, den wir uns sehr, sehr klar machen müssen, unser Grundgesetz ist dafür da, dass wir sicher vor dem Staat sind. Das ist nicht dafür da, dem Staat irgendwie hilfreich zu sein, dass er uns besonders gut verwalten kann, sondern es ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Und das versucht der Staat hier zu übertreten. Und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Innenminister so ein Spiel haben, je mehr, dass man grundsätzlich irgendwas machen muss, was gegen das Grundgesetz verstößt, damit man zu den großen Jungs gehört und mit ihnen pinkeln gehen darf.
Was ich sehr schön finde, wir haben eine neue Kategorie dafür aufgemacht, für diesen Preis, und der heißt Geschichtsvergessenheit.
Das heißt, das ist noch nicht komplett durch und nicht komplett beschlossen, aber Sie haben jetzt natürlich die Hoffnung, dass das mit der Verleihung des Big Brother Awards auch noch möglicherweise verhindert werden kann.
Das hoffen wir sehr, und wenn es nicht verhindert wird, haben wir auch dazu aufgerufen, dass uns Staatsrechtler beistehen und wir dann dagegen gerichtlich vorgehen werden.
Wir haben jetzt viele, viele Beispiele gehört, aktuelle Beispiele, aber auch Beispiele aus der Vergangenheit. Jetzt meine Frage noch, wie werden denn die Preisträger nominiert? Also wie kommt diese Nominierung zustande, und am Ende, wer wählt das aus? Und wie sind die inneren Abläufe? Wie ist der Prozess, bis es dann zu einer Nominierung kommt?
Also wir sammeln das ganze Jahr über, was uns so auffällt, und tun das alles schon mal in einen großen Ordner, in eine große Mappe. Und dann bekommen wir auch viele Einsendungen, also von Menschen, denen irgendwo was aufgefallen ist selber, wo sie das Gefühl haben, eine Firma ist nicht korrekt mit ihnen umgegangen. Wie kommen die an meine Daten überhaupt? Es gibt Leute, die sehr viel, sehr aufmerksam uns Dinge zuschicken. Es gibt kommen Sachen per E-Mail, per Fax, im Briefumschlägen. Und manchmal kommen ganze Dossiers und manchmal ist es nur eine Zeile. Und die dann uns aber trotzdem dazu bewegt, uns einer Sache genauer anzunehmen und dazu am Ende einen Preis zu verleihen. Die ganzen Vorschläge recherchieren wir vor bei Digital Courage und bereiten die halt auf für die Jury. Und die Jury trifft sich dann tatsächlich für 2 ganze Tage. Da sitzen wir dann halt alle zusammen. Dr. Rolf Gössner, Dr. Thilo Weichert, Professor Dr. Peter Wedde, der Arbeitsrechtler, und Frank Rosengart vom Chaos Computer Club und Padelun von Digital Courage und ich. Und das ist ein Highlight des Jahres für mich, denn das ist eine sehr intensive und sehr niveauvolle Diskussion, die wir da haben, bis wir uns dann zusammengerauft haben und geeinigt haben, wer denn die Preisträger des Jahres sind.
Seit 20 Jahren vergeben Sie den Big Brother Award, die Awards. Sie haben mal gesagt, dass Sie gar nicht gedacht hätten, dass sich das so lange hält. Also 20 Jahre ist eine lange Zeit. Wie lange wird es die Awards noch geben? Oder hoffen Sie, dass Sie die vielleicht gar nicht mal mehr irgendwann verteilen müssen?
Also wir dachten, vielleicht lassen wir es ja nach dem 20. sein. Aber ich bin in den letzten Wochen von so vielen Leuten angesprochen worden, die gesagt haben, und wenn ihr das ganze Jahr nichts anderes machen würdet von Digital Courage als diesen Big Brother Award organisieren, das wäre es wert. Also dann würdet ihr mehr erreichen als viele Organisationen, die viel mehr Geld haben, viel mehr Menschen, die für sie arbeiten. Das ist einfach total wichtig. Deswegen, ich denke, den wird es noch einige Jahre geben.
Ich muss dazu sagen, ich denke da auch immer wieder drüber nach, weil ich bin Künstler und ich will eigentlich neue Sachen machen. Ich will gar nicht die alten Sachen immer wieder machen. Und ich stelle fest, im drüber nachdenken, also jetzt gerade so 20 Jahre, jetzt könnte man eigentlich aufhören, es braucht ihn noch. Ich merke es in mir selber, es ist noch nicht vorbei. Die Arbeit oder der Kampf, je nachdem, wie man es nennen will, ist noch nicht vorbei. Der Kampf muss weitergeführt werden.
Wir sehen auch, dass es unterstützt wird. Also wir Digital Courage finanziert sich ja im Wesentlichen durch private Spenden und durch Fördermitgliedschaften. Und das ist einfach auch notwendig für unsere Unabhängigkeit. Wir können uns einfach erlauben, einen Preis zu verleihen, auch wenn eine Firma uns mit Klage droht oder eine Behörde uns dann nicht mehr lieb hat. Wir machen das einfach. Und die Unterstützung, die wir da bekommen, wir haben fast 3000 Mitglieder inzwischen. Das ist sozusagen unsere Sicherheit, unsere Unabhängigkeit.
Die Big Brother Awards sind gerade vergeben worden. Ein Negativpreis, der unter anderem Datenmissbrauch aufdeckt und jedes Jahr an Unternehmen, Organisationen und Politiker verliehen wird. Ihn gibt es jetzt schon seit 20 Jahren. Dahinter steckt der Verein Digital Courage aus Bielefeld. Gesprochen habe ich mit Rena Tangens und Padelun. Beide sind Vorstand des Vereins Digital Courage. Das war HR Info Netzwelt. Sie können die Sendung auch als Podcast hören auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.